Ich hörte einst von alten Zeiten reden, wie da die Tiere und Bäume und Felsen mit den Menschen gesprochen hätten. Mir ist gerade so, als wollten sie allaugenblicklich anfangen und als könnte ich es ihnen ansehen, was sie mir sagen wollten. Es muss noch viele Worte geben, die ich nicht weiß. Wüsste ich mehr, so könnte ich viel besser alles begreifen. Novalis.
Grundsätzlich geht es mir natürlich darum, so etwas wie einen zeitgenössischen Mythos zu kreieren. Als Künstler ist man ja selber Mythenbildner sozusagen und da geht es mir sehr stark darum, quasi auch eine zeitgenössische Sprache zu finden, um das Leben um uns herum erfahrbar zu machen, respektive eben auch auf Probleme hinzuweisen.
Weißt du nicht, dass die Wälder das Leben eines Landes sind? Nach einer babylonischen Keilschrift.
Und auch wenn man es im Detail nicht versteht, aber man kreiert Emotionen und man kann halt wirklich so erfahrbar machen, dass Bäume Lebewesen sind, die eben auf äußere Veränderungen reagieren und anders tönen.
Vom Flüstern, Ächzen und Knacken der Bäume. Feature von Susanne Krieger.
Wenn du jedes Blatt für sich allein sehen kannst, siehst du den Baum. Wenn du den Baum sehen kannst, siehst du den Geist des Baumes. Wenn du den Geist des Baumes sehen kannst, kannst du mit ihm sprechen. Und vielleicht fängst du an, etwas zu lernen. Weisheit der Jurok-Indianer.
Am Anfang steht bei uns beiden, das ist, glaube ich, auch das, was die Wissenschaft und die Kunst verbindet, das Staunen. Also man staunt irgendwie, wie lebendig das ist. Man ist völlig verblüfft, dass da irgendwie komplexeste Abläufe plötzlich hörbar sind.
Die Sonne steht hoch in den Bäumen. Ich verlasse Zürich mit der Straßenbahn und komme etwa eine halbe Stunde später an, in der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft Birmensdorf. Direkt vor der Tür des Instituts betrete ich einen kleinen Wald, das Forschungslabor. Was ich sehe, sind Bäume, die mit zahlreichen technischen Gerätschaften umwickelt sind. Kleine Mikrofone, Sensoren, Nadeln und metallene Bänder am Stamm. Der Proband ist der Baum, in dem Fall eine Waldföhre, also eine Kiefer.
Der Baum ist quasi mein Forschungsobjekt, das ist meine berufliche Aufgabe, zu verstehen versuchen, wie Bäume funktionieren und wie sie auf Umweltbedingungen reagieren, was Klimaveränderungen bewirkt, welche Baumarten mit prognostizierten Temperaturerhöhungen oder erhöhtem Trockenstress wie umgehen und was das für die Zukunft bedeuten könnte. Und das ist eigentlich meine berufliche Beziehung zu den Bäumen.
Der Schweizer Biologe Dr. Roman Zweifel hat gemeinsam mit seinem Team an verschiedenen Standorten der Schweiz Bäume mit den unterschiedlichsten Messgeräten ausgestattet. Die sogenannten Dendrometer, die wie metallene Gürtel aussehen, messen den Durchmesser des Baumstammes. Doch Roman Zweifel will viel tiefer. Akustiksensoren, Saftflusssensoren und Mikrofone. Mithilfe der Technik dringt Roman Zweifel bis unter die Haut ins Innere des Baumes vor. Er möchte die Bäume hören.
Wir haben spezielle Sensoren gebaut, die man mit einer Nadel einstecken kann in die Pflanze. Dann sind sie ideal eingekoppelt ins Gewebe. Dann ist ein Vorverstärker dran, der diese Geräusche um den Faktor 1000 verstärkt.
Neben Roman Zweifel steht Markus Mäder. Er ist Klangkünstler und hat dasselbe Forschungsobjekt, die Waldföhre. Auch er möchte verstehen, wie Bäume funktionieren, wie sie ticken, was sie am Leben hält. Auch er möchte hören, was im Inneren des Baumes vor sich geht.
Also man hört dann wirklich die Flöhe husten im Baum. Und das Ganze geht dann in einen Computer, der das in Intervallen aufzeichnet und misst.
Ich halte in Gedanken das Ohr an die Rinde. Die Geräusche des Waldes kenne ich. Das Ächzen sich biegender Bäume, das Rauschen der Blätter, das Geräusch beim Abreißen von kleinen Ästen.
Da hört man eine ganze Menge, also sei es auf der Oberfläche der Pflanze, die Ameisen, die zu den Blattläusen unterwegs sind, bis Schadinsekten, die nagen im Gewebe drin. Also man hört da allerhand. Lustig sind auch Zikaden, die dann irgendwie den Vibrationen man eben auch im Baum selber hört. Das ist dann nicht unbedingt das, was man über die Luft hört, sondern halt ganz andere Frequenzen und Geräusche.
Soweit kann ich folgen. Geräusche, die von anderen Lebewesen am und im Baum produziert werden. Aber Roman Zweifel und Markus Mäder wollen den Baum selbst hören, um das System in ihm zu verstehen. Und tatsächlich ist da extrem viel zu hören.
Das klingt fast wie Popcorn, oder? Also diese Kavitationspulse, das sind Klicks und dann gibt es sehr viele Klicks. Also wie wenn ganz viele Popcorn in einer Pfanne plötzlich lospoppen. Interessant ist der zeitliche Verlauf. Bei einer Waldföhre im Wallis hat man das jeden Mittag, diese Geräusche. Und wenn es dann aber trocken wird, dann werden die umso stärker, dauern länger an, bis sie plötzlich weg sind. Und der Baum dann einfach wirklich nicht mehr produktiv ist, sondern sich eigentlich schützt vor weiterer Austrocknung.
Wenn man den Leuten einen Kopfhörer anzieht und das erste Mal dann solche Geräusche in den hörbaren Bereich transponiert werden und man die hört, also da sehen alle Gesichter gleich aus, sie sind verzückt. Da kann sich fast niemand dem entziehen.
Den Baum beim Austrocknen zuhören. Wie Blutadern durchziehen Wassersäulen den Baum, durch die das Wasser auf- und abfließt. Wenn ein Baum stark transpiriert, also wenn er wenig Wasser bekommt, reißt diese Wassersäule in einzelnen Gefäßen des Baumes. Und dann entstehen eben jene Klickgeräusche.
Die Daten zeigen, dass eben Geräusche auch entstehen während der Nacht. Und da gibt es eben ein ganzes Spektrum an Geräuschen, die wir nicht zuordnen können. Wir versuchen das jetzt schon seit etwa 3-4 Jahren, aber eben also da irgendetwas verstehen wir noch nicht.
Es gibt Mutmaßungen natürlich. Es können Gasblasensysteme sein, die sich in der Pflanze bewegen. Dann kann es sein, dass wir gar nicht akustische Signale messen, sondern vielleicht elektrophysiologische Signale, die unsere Sensoren auffangen. Das ist jetzt genau das, was wir in unseren Experimenten herausfinden möchten, ob das vielleicht elektrische Signale sind. Und dann gibt es noch den dritten Ansatz, dass das halt tatsächlich Transportgeräusche sind, aber vielleicht halt eher von metabolischen Prozessen allgemein und nicht transpirationsbedingten Prozessen.
Ein wenig vorwärts reckte ich meine Hand und raubte ein Zweiglein einem großen Baume. Da rief der Stamm: »Wer heißt dir, mich zu verletzen?« Und als der Bruch von Blut sich dunkel färbte, rief er aufs Neu: »Warum zerpflückst du mich? Ist deine Brust so völlig mitleidsleer?« Dante Alighieri.
Der Wald als Forschungslabor. Immer tiefer werde ich in die Welt des Baumes hineingezogen, in die Komplexität des mir bis dahin vertrauten Lebensraumes Wald. Ich höre mir die sachlichen Erklärungen des Wissenschaftlers Roman Zweifel an, sehe die riesige Menge an Datensammlungen, Reihen, Kurven und Auswertungen, versuche zu begreifen. Mit dem Kopfhörer auf dem Ohr beginnt eine ganz andere Reise. Hinein in das Herz des Baumes, dessen Klänge mit denen des Künstlers Markus Mäder verschmelzen. Unweigerlich werde ich in einen komplexen, uralten Kosmos hineingezogen. Es ist heiß. Schon seit Wochen scheint die Sonne in voller Strahlkraft erbarmungslos auf die Erde, bringt den Asphalt zum Schmelzen, trocknet den sonst feuchten Boden am Rande von Feldern und Wiesen aus, sodass er reißt und Furchen zieht. Am Ende des Feldes beginnt der Wald, der Abkühlung verspricht. Groß und einladend wartet er auf seine Besucherin.
Am Anfang war das Grün, ein Chaos aus pflanzlichen Zellen. Dann schuf Gott die Tiere und am Schluss das Erhabenste, den Menschen.
Das Dach der großen, alten Bäume spendet den ersehnten Schatten. Das leise Rauschen der Blätter beruhigt, das Pulsieren im Kopf lässt nach. Die Gedanken beginnen wieder zu atmen.
Dieses Gewächs gleicht dem Menschen. Er hat seine Haut, das ist die Rinde. Sein Haupt und Haar sind die Wurzeln. Er hat seine Figur und seine Zeichen, seine Sinne und seine Empfindlichkeit im Stamme. Nach einer Verletzung kann er daher sterben. Er hat Laub, Blüten und Früchte als Zierde, wie im Menschen das Gehör, das Gesicht und die Sprache sind. Und befindet sich eine Mistel in seiner Krone, kann es davon krank werden. Paracelsus.
Innehalten, durchatmen und zur Ruhe kommen unter dem Kronendach. Tief unter der Erde wächst das Leben, das hoch bis in die Baumkronen ragt. Der Baum, das größte Geschöpf der Pflanzenwelt, ein Geschöpf, das sein Leben lang wächst. Seine Alternative zum Wachstum heißt Sterben. Der Mensch blickt seit Jahrhunderten ehrfürchtig zu ihm herauf, sucht Trost, Kraft und Schutz unter ihm und lauscht.
Noah nahm von jedem Tierpaar je eins in seine Arche. Nach der Sintflut schickte er die Taube aus, um nach fruchtbarem Land zu suchen. Sie kehrte mit einem Ölblatt im Schnabel zurück. Das Ölblatt versprach Leben. Noah ließ sich nieder und pflanzte einen Weinstock.
Unser Planet besteht zum allergrößten Teil aus Pflanzen. Und dennoch scheinen wir über ihre Welt viel zu wenig zu wissen. Wir nehmen sie als gegeben hin. Ich verlasse vorübergehend den Schweizer Wald nahe von Zürich und fahre nach Bonn. Dort treffe ich den Biologen Professor František Baluška, der seit über 20 Jahren an der Universität forscht und lehrt. Seine Leidenschaft ist die Wurzel.
Die Wurzeln sind eigentlich die wichtigsten Organe für die Pflanze, weil ohne Wurzel würde die Pflanze kein Wasser, keine Mineralien bekommen und dann die Photosynthese wäre auch nicht möglich. Das heißt, die Wurzeln haben schon eine Primärfunktion und irgendwann ist das auch in menschlicher Sprache zu sehen. Man nutzt oft die Wurzel für verschiedene Sachen, auch im Gehirn. Sehr oft ist das so.
Wir sitzen an einem riesigen Tisch des Bonner Institutes für Biologie. Es ist ein extrem stiller Ort. Seine Wände sind teilweise holzverkleidet. Das Whiteboard ist leer. In dieser sachlichen und trockenen Atmosphäre tauche ich gemeinsam mit František Baluška in die Wurzelwelt ein. Die Wurzel ist für ihn das Gehirn der Pflanze.
Die Pflanzen sind unglaublich empfindlich auf jede mögliche Umgebungsstimuli und die sind auch angewiesen darauf, wieder weil sie sind nicht in der Lage, sich zu bewegen.
Pflanzen wachsen zum Licht. Sie kämpfen um das Licht und wollen aus dem Schatten der anderen entfliehen. Die Pflanze investiert für diesen Kampf viel Energie mit ungewissem Ausgang.
Die müssen sich anpassen an Ort und dafür müssen die sehr, sehr viel Information sammeln, ständig vergleichen und dann irgendwie entscheiden zu treffen, was next.
Der Boden ist für Pflanzen ein Schallträger. Pflanzen können Schwingungen wahrnehmen und auffangen. Wissenschaftler um František Baluška fanden heraus, dass die Wurzel sich in Richtung einer Schallwelle von ca. 200 Hertz hinbewegt. Diese Frequenz hat auch das Geräusch von strömendem Wasser.
Ja, weil das sind schon Schallwellen, die die Pflanze wahrnimmt, aber wir wissen nicht, ob die Pflanze jetzt irgendwie versteht, was da losgeht, aber irgendwie diese Schallwellen haben verschiedene Effekte auf die Pflanzen und auch die niedrigsten Schallwellen stimulieren schon die Pflanzen, weil die Zellen sind sehr empfindlich auf jeden mechanischen Reiz.
Pflanzen nehmen Gerüche wahr und produzieren selber welche. Sie riechen mit dem ganzen Körper. Millionen von chemischen Verbindungen bilden Zeichen einer pflanzlichen Sprache, die der Mensch noch nicht vollständig entschlüsseln kann. Pflanzen produzieren Stresshormone, nehmen Gefahr wahr und reagieren darauf, zum Beispiel wenn Fressfeinde sie angreifen.
Die können sich dann die sogenannten Bodyguards anhand von diesen Duftstoffen holen, die dann diese Parasiten fressen. Ein Beispiel, ich denke, das war die Tomatenpflanze. Wenn zu viel Raupen da waren, die könnte durch Duftstoffe diese Raupen zum Kannibalismus treiben. Das heißt, die haben sehr gute Strategien, die würde man nie erwarten von einer Pflanze.
Pflanzen riechen, hören, schmecken, fühlen, sehen. Sie haben alle uns bekannten Sinne und noch viele mehr.
2005 trafen sich Wissenschaftler zum ersten Symposium zum Thema Pflanzenneurobiologie, einem neuen Aspekt in der Pflanzenforschung. Noch immer wird dieser Forschungszweig von einigen Wissenschaftlern nicht ernst genommen. Dabei haben Charles Darwin und dessen Sohn schon entsprechende Beobachtungen gemacht. Pflanzen haben Sinne wie der Mensch und das Tier. Die Pflanzenneurobiologie befasst sich mit Fragen, wie sie ihre Umwelt wahrnehmen und darauf reagieren. Sie geht noch weiter und spricht von Strategien, die Pflanzen für ihren Überlebenskampf entwickeln.
Verwurzelt sein und bodenständig. Sesshaft sein und weit verzweigt. Entwurzelt sein oder verwachsen. Vernetzt, verwoben, ursprünglich. Der griechische Philosoph Demokrit sagte, Bäume seien mit Menschen vergleichbar. Abgesehen davon, dass sie kopfüber in der Erde steckten.
Pflanzen überleben seit Jahrtausenden diverse Klimaveränderungen. Sie scheinen absolut widerstands- und anpassungsfähig zu sein. Sie können nicht fliehen, denn sie sind am Ort gebunden. Dennoch überleben sie. Sie haben ihre eigene Sprache entwickelt.
Das Rundweitwerk. Das Rundweitwerk. Das Rundweitwerk.
Ja, die Kommunikation, das ist auch sehr gut untersucht, inzwischen meistens auf der chemischen Ebene. Also setzen vor allem verschiedene Duftstoffe oder Moleküle, die können sich schnell in der Luft bewegen und dadurch die anderen Pflanzen kriegen Informationen über die Nachbarn. Was alles das vermittelt, ist noch nicht so ganz klar, aber es gibt sehr viele Ergebnisse, dass die Pflanzen kommunizieren. Das heißt, sie haben chemische Sprache eigentlich.
Die Wurzel, das Forschungsobjekt von František Baluška, fürchtet das Licht. Sie braucht die Dunkelheit, um ihr weit verzweigtes, unterirdisches Netz zu bauen. Ihre Spitzen sind der sensibelste Teil an ihr. Kilometerweit ertasten sie ihre Nahrung, Wasser, Mineralien und andere Nährstoffe. Sie können Hindernisse umwachsen. Sie haben so viel Kraft, den Asphalt unserer Straßen zu durchbrechen.
Das Wunder.
Das wurde weit weg.
Der Mensch ist absolut abhängig von den Pflanzen. So, wenn die Pflanzen von Tag zu Tag weg wären hier, dann unsere Zivilisation auch mit neuesten Technologien wäre nicht in der Lage, sehr lange zu bleiben.
Pflanzen überleben seit Jahrtausenden diverse Klimaveränderungen.
Sie haben ihre eigene Sprache entwickelt.
Sie scheinen absolut widerstands- und anpassungsfähig zu sein.
Verwurzelt sein und bodenständig.
Sie können nicht fliehen.
Sesshaft sein und weit verzweigt.
Denn sie sind am Ort gebunden.
Entwurzelt sein oder verwachsen.
Dennoch überleben sie.
Vernetzt, verwoben, ursprünglich. Wood Wide Web.
Berlin. An einem herbstlichen Morgen. Die frühe Sonne bricht ihr Licht durch den ersten Morgennebel. Mit dem Fahrrad fahre ich hindurch in Richtung Wald. Die Geräusche der Stadt verschwinden im Hintergrund. Vor mir öffnet sich der Tegeler Forst, ein großer Wald im Norden von Berlin.
Mein Name ist Marc Franusch, ich bin Förster, das schon seit vielen Jahrzehnten hier in Berlin. Wir befinden uns im Moment im wunderbaren Herbstwald. Ich glaube, im Moment haben wir eine ganz tolle Färbesituation im Teglerforst. Wir haben hier vor uns eine sehr alte Kiefer. Die hat auch schon Stechlöcher. Das heißt, die ist ein kunterbunter Lebensraum. Wir haben eine ganze Menge Eichen. Das ist die Baumart, die hier am häufigsten in dieser Partie, in der wir stehen, vorkommt. Aber wir haben auch Buchen.
Der heiße Sommer 2018 liegt hinter uns. Noch gibt die Herbstsonne alles. Und ihre Strahlen fallen durch die lichten Kronen vor unsere Füße. Es hat seit Monaten nicht mehr geregnet. Kann ein Wald ohne Wasser überleben?
Selbst der Wald hier in Berlin, der eigentlich wenig Wasser gewöhnt ist, hat einen Sommer wie diesen von Mai bis, ich sag mal, Oktober nur ganz, ganz wenig Regen. Über viele Wochen auch gar kein Regen hat er nicht spurlos verkraftet. Also wir sehen deutlich auch jetzt im Herbst Trocknisschäden in den Kronen der unterschiedlichen Baumarten. Richtig dramatisch, sage ich mal, ist es im Nachwuchs zu sehen. Und da haben wir tatsächlich Ausfallquoten, das heißt vertrocknete Bäumchen in der Dimension von 75-80%. Da ist wirklich der große Teil ausgefallen, hat diese Trockenheit nicht überstehen können mit den frischen kleinen Wurzeln. Da haben die alten Bäume deutliche Vorteile.
Der Förster zeigt nach oben. Vor allem in den Eichenkronen gibt es untypische Verlichtungen. Sie sind durchlässig und spärlich. Ältere Exemplare haben diesen Trockenstress nicht überstanden. Doch so ein Sommer ohne Regen bedeutet nicht den Tod des Waldes. Die Bäume haben gelernt, sich in ihren Ansprüchen zurückzunehmen und sich den Gegebenheiten anzupassen. Erst wenn die Reserven erschöpft sind, sterben sie. Und der tote Baum wird Nahrung für andere.
Die Eiche, die hier das Zeitliche schon gesegnet hat, zumindest keine Reserven mehr hat, ist insofern auch anfällig oder, ich sag mal, Lebensraum für alle möglichen Insekten, die dann ins absterbende Holz gehen. Und das genau ist natürlich der perfekt gedeckte Tisch für Vogelarten. In diesem Fall ist es der Specht, der dort oben im Kronenbereich in der Rinde und unter der Rinde nach Leckereien sucht.
Stumm stehen sie da. Erhaben und groß. Jeder einzelne Baum bleibt an seinem Platz und wächst sein ganzes Leben lang. Bäume sind bedächtig und kennen keine Eile.
Wenn Bäume beschnitten oder gestutzt werden, wachsen sie schnell wieder heran. Aber wenn ein Mensch vernichtet wird, ist es nicht so einfach, ihn wiederzubekommen. Perikles.
Wir Menschen suchen im Schatten der Bäume Ruhe und Vertrautheit. Versuchen uns, der durch uns zu laut und schnell gewordenen Welt zu entziehen, verlangen nach Rückzug.
Wüsste ich genau, wie dieses Blatt aus seinem Zweige herauskam, schwieg ich auf ewige Zeit still, denn ich wüsste genug. Drum will ich nie glauben, dass ich irgendwo allein bin, wo Bäume oder Blumen sind. Hugo von Hofmannsthal.
Wissenschaftler versuchen, die letzten Geheimnisse zu entschlüsseln. Doch jede Antwort wirft neue Fragen auf und das große Staunen bleibt.
Ich halte das für einen ganz wesentlichen Faktor bei meinem Blick auf den Wald, dass da was Mysteriöses bleibt, dass da Geheimnisse sind, dass da Zusammenhänge sind, Abläufe sind, von denen ich ahne, da ist was, da finden bestimmte Interaktionen statt, da organisiert sich eine sehr vielfältige Lebensgemeinschaft auf ganz eigene und undurchdringliche Art. Das möchte ich eigentlich nicht bis ins Letzte durchleuchten. Und trotzdem ist es natürlich wichtig, gerade bei den Herausforderungen, die der Wald in den kommenden Jahren und Jahrzehnten wahrscheinlich zu bewältigen hat, möglichst viel zu wissen.
Zurück im Schweizer Wald. Noch einmal ist Sommer. Ich tauche aus der Klangwelt von Markus Mäder auf und den knackenden, wispernden, schwitzenden Geräuschen der Bäume. Hier in der Schweiz ist die Pflanze als Lebewesen im Grundgesetz verankert. Seit 1992 wird in der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft die Würde der Kreatur garantiert. Der Biologe Roman Zweifel und der Klangkünstler Markus Mäder haben ihren ganz eigenen Weg gefunden, sich würdevoll mit der Kreatur Pflanze zu beschäftigen. Sie hinterfragen die Auswirkungen der Klimaveränderungen. Inwieweit haben wir schon zu sehr hineingewirkt, als dass sie immer wieder neue Strategien zum Überleben entwickeln kann? Den Klimawandel hörbar machen, aufmerksam machen, ohne den mahnenden Zeigefinger zu erheben, das wollen die beiden Schweizer Forscher.
Die Menschheit tut sich schwer mit vernetztem Denken, oder? Also man hat lieber einfache, lineare Zusammenhänge und lieber die großen Parolen als differenzierte, komplexe Zusammenhänge. Und insofern sind wir natürlich mit unserer Ökosystemforschung mitten in dieser Thematik drin.
Und plötzlich sind da diese Klänge. Kein Rauschen der Blätter, sondern viel tiefere, unter die Haut gehende. Der Baum strahlt im Sonnenlicht. Luftfeuchtigkeit, Lichtspiele, feinste Nuancen. Wenn man tief darauf vertraut, kann man all dieses im Baum hören. Und wenn man hören kann, beginnt das Verstehen.
Eigentlich geht es ja darum, dass man unsere Umwelt versteht und dass wir eben auch erkennen, wo vielleicht Fehler passieren in der Gesellschaft und dass man irgendwo mit rationalen Argumenten sagen kann, schaut mal, da passiert das und das und das ist aus dem und dem Grund nicht gut. Und wenn wir da von globalen Klimaveränderungsproblemen ausgehen, ist das ein winzig kleines Puzzlesteinchen. Aber letztlich, ja, ich glaube, dort muss man beginnen.
Manche Leute denken über Tausende von Meilen, große Probleme und Zusammenhänge nach. Das lässt mich völlig kalt. Ich denke lieber über eine traute Umgebung nach. Einen Zaun, einen Garten, jemanden, der ein Loch buddelt, an ein Mädchen im Haus und einen Baum und was in dem Baum vor sich geht. David Lynch.
Aber was wir jetzt von den Bäumen lernen in dem Sinn, ist, dass man nicht von den Bäumen, aber eigentlich für sämtliche Organismen, dass man eben für alles Lebendige irgendwo einen gewissen Respekt haben muss. Und das hat jetzt nicht speziell mit Bäumen zu tun.
Die Intelligenz der Bäume zeigt sich in der außerordentlichen Anpassungsfähigkeit an das Umfeld und permanenten Bewältigens von Engpässen, um zu überleben. Ralf E. Viertz.
Natürlich, also schon, glaube ich, etwas achtsamer als vorher. Also weil man halt wirklich in diesen Aufnahmen hört, wie lebendig diese Organismen sind, denen man es nicht unbedingt ansieht. Oder? Also ich sage meinen Kindern auch immer wieder, muss es jetzt sein, dass du hier das Blatt abreißt oder so? Ich glaube, es geht wirklich um diese achtsame Haltung, die ich natürlich fördern möchte als Künstler, also wo ich auch ein Stück weit meine moralische Aufgabe darin sehe.
Vom Flüstern, Ächzen und Knacken der Bäume. Feature von Susanne Krieger. Es sprachen Conny Wolter und Axel Thielmann. Im Originalton František Baluška, Marc Franusch, Markus Mäder und Roman Zweifel. Redaktion Ulf Köhler. Ton Holger Klimchen, Schnitt Christian Grund, Regieassistenz Dagmar Palowski, Regie Andreas Meinetzberger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2019.